Leute, wenn ihr wüsstet, wie viel Versuche ich schon hinter mir habe. So fängt das neue Jahr an. Hier bei Superfromm, dass der Meyerhöfer sich ständig nicht widerspricht, sondern verspricht und dann einen hilflosen Schrei in die Regie schickt und sagt, bitte nochmal. Und dann grinsen die blöd und sagen, okay, jetzt Foto. Jetzt formatieren wir. Es geht gerade so weit, aber wir ziehen das jetzt durch, weil ich habe echt ein Anliegen. Erstmal, wir sind 2025 und ich wünsche euch ein gesegnetes, gutes und erfolgreich gesundes neues Jahr. Alle diese Eigenschaften, wirklich, von Herzen. Dieses Jahr 2025 wird auch für uns herausfordernd, weil wir Ende von 2025 mit der neuen Veranstaltungsreihe beginnen. Die heißt Faces und der Untertitel heißt Die Hoffnung hat viele Gesichter. Und da gibt es wirklich viele verschiedene Aktionen um diese Veranstaltung rum. Und jetzt im Januar geht's in die für uns heiße Phase. Und in einem Projekt brauchen wir dringend eure Unterstützung. Und zwar, vielleicht hattet ihr unter dem Weihnachtsbaum ein Smartphone. Das braucht ihr nämlich. Und das ist so. Wir bauen einen Tunnel. 4 Meter lang, 3 Meter breit. Und dieser Tunnel ist über und über mit Fotos beklebt. Keine Ahnung, das machen dann die Fachleute. Also er ist voller Fotos. Die Fotos kennt ihr zum Teil, weil es handelt sich um die Plakate, auf denen das Motto der super frommen Gäste drauf ist. Fast 300 Gäste, 300 verschiedene Mottos und das kommt in diesen Tunnel rein. Jetzt haben wir ein Problem, wir haben manche Fotos auch von der Bildagentur und die Freunde sagen, ja klar könnt ihr das Foto verwenden, aber kostet 500 bis 600 Euro. Ja, danke fürs Gespräch, das machen wir nicht. 500 bis 600 mal 200 Fotos, das Geld kann man sparen. Aber wir haben geniale Follower. Und deswegen möchte ich euch bitten, lauft in den nächsten Wochen mit offenen Augen durch eure Welt. Und wenn ihr irgendwo ein Plakat seht, fotografiert es eigentlich. Eigentlich? Fotografiert es einfach. Fotografiert das Plakat und schickt es an uns. Das ist ganz einfach. Ich erkläre es gleich. Was für Plakate müssen das sein? Egal. Hier haben wir den Lockenkopf Mini-Play Schröder. Einfach ein Plakat abfotografieren. Es ist egal, was drauf ist. Völlig egal. Haben wir auch noch was anderes. Tum, Baumarkt, Plakat, fotografieren. Zack. Oder sowas. Fotografieren. Wir machen dann sowas draus. Mit einem Statement eines Gastes. Oder sowas. Die Statements der Gäste kommen auf die Plakate. Wir bearbeiten das. Und wenn dann die Zuschauer der Veranstaltung durch den Plakattunnel laufen, begegnet ihnen hunderte von Statements unserer super frommen Gäste. Aber wir brauchen Plakate. Und deswegen haben wir eine kleine Homepage eingerichtet, die heißt Faces Project. Das könnt ihr jetzt hier lesen, auch mit dem QR-Code. Auf dieser kleinen Homepage könnt ihr eure Fotos hochladen. Eure Fotos, die ein Plakat beinhalten. Macht es, bitte. Wir brauchen hunderte von Fotos. Und es ist egal, ob ihr in Stuttgart wohnt oder in München oder aus... Wir haben Zuschauer weltweit, Paraguay, Mexiko, Italien, Staaten sowieso. Fotografiert uns irgendein Plakat. Und jetzt kommt das Zuckerl. Wenn euer Plakat in diesem Plakattunnel auftaucht, kriegt ihr mein neues Buch, das auch 2025 kommt, handsigniert. Für den einen oder anderen wird es jetzt natürlich ein Grund sein zu sagen, den mache ich nicht mit, wegen des Buches von Meyerhöfer. Da schreibt halt drauf, ich will kein Buch. Aber wir brauchen euer Mitmachen, echt. Ich bin so gespannt, welche Plakate uns erreichen von euch. Und ich bin überzeugt, dass wir diese Bildagentur überfliegen und dass die nachher sagen, ja, das schafft ihr nie mit so vielen Plakaten. Doch, wir schaffen es, weil wir euch haben und ihr seid dabei. Vielen, vielen Dank. Für Fragen, info@superfromm.tv stehe ich gern zur Verfügung. So, das war der Werbeblock, aber der muss sein. Ich werde noch öfters darauf zurückkommen. Jetzt legen wir mal den Krachmacher aus der Hand. Und jetzt kommt ein Film, der ist vom Inhalt her extrem herausfordernd, aber so hoffnungsvoll. Das passt auch zu unserem Jahresthema. Die Hoffnung hat viele Gesichter. Jetzt seht ihr ein Gesicht voller Hoffnung. Obwohl, ihr habt den Titel ja schon gelesen, der Titel heißt Unser erster Abschied bis in Ewigkeit, wo sich ein Ehepaar von ihrem frisch geborenen Kind verabschieden musste. Der geht zu Herzen. Und doch ein Film voller Hoffnung. Ein Film, der Mut macht, sich ganz ins Leben reinzustellen. Julian, wir erzählen keinem, dass du hier 20 Minuten vorm Superformel-Atelier hocken musstest. Wir erzählen keinem, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs war, und weil ich dachte, dass unser Aufnahmetag ist rum. Wir erzählen niemandem, wie peinlich mir es ist. Und wir erzählen auch niemandem, dass hier ein Handtuch unten liegt. Herzlich willkommen bei Superformel.
Dankeschön.
Und danke für deine Liebe und dein Aushalten, dass du nicht stinkig bist, dass du so lange warten musstest.
Nein, sehr gern.
Ich freue mich auf deine Geschichte und ich will einfach sagen, fang an.
Ich war noch sehr klein und da habe ich mir immer schon eine große Familie gewünscht. Und Gott war für mich immer schon präsent in meinem Leben. Ich bin von klein auf damit groß geworden. Genau.
Und wie groß die Familie? Sorry, schon gehe ich dazwischen, gell?
Nee, alles gut. Meine Eltern, dann habe ich eine große Schwester und nach mir noch zwei jüngere Brüder. Mhm.
Und dein Wunsch war auch mindestens vier?
Also ja, am liebsten schon. Irgendwie vier oder fünf habe ich immer gedacht.
Was ist denn eine Hausnummer?
Ja, ja, ich habe immer schon Kinder geliebt. Mhm. Und das war wie so ein Magnet für mich. Ich bin mal dahin gegangen, wo kleine Kinder waren, wollte die mal freiwillig tragen und so. Das habe ich sehr, sehr gern gemacht.
Und du warst beliebt bei Eltern?
Ja.
Wenn dann die Juliana kam, dann konnte man sagen, ach, nimm doch mal hier.
Ja, ja, schon.
Ach, cool.
Ja. Genau. Und Gott war für mich jemand, an den ich immer meine Wünsche richten kann, aber auch der mir wirklich meine Sorgen immer genommen hat. Also es hat mir so viel Ruhe gegeben zu wissen, wenn ich bete, da ist jemand, der mich hört. Und so habe ich von klein auf eigentlich angefangen, dafür zu beten, dass Gott mir irgendwann mal eine Familie schenkt. Dazu gehört dann auch ein Mann und einfach auch Kinder. Und tatsächlich habe ich immer gesagt, Gott schenkt mir bitte gesunde Kinder, weil ich hatte immer Respekt davor. Wenn ich Kinder gesehen habe, die im Rollstuhl waren oder so, ich habe immer sofort so gelitten und habe gedacht, boah, ob ich das als Mutter schaffen würde, wüsste ich nicht. Und deshalb habe ich immer gesagt, Gott, bitte schenk mir gesunde Kinder. Genau, und dann bin ich größer geworden und das war echt so mein Abendgebet. Das habe ich jeden Abend gebetet. Wenn wir als Familie zusammen gebetet haben, habe ich das immer heimlich, erstmal nicht gebetet und dann heimlich so in Gedanken so, Gott, du weißt, ich wünsche mir Kinder. Ja, und als ich in der Jugend dann war, habe ich meinen Mann kennengelernt und wir haben dann sehr jung schon geheiratet. Es war tatsächlich mein 20. Geburtstag und dann haben wir geheiratet und für uns war klar, wir wollen Kinder. Und nach 2 Jahren bin ich aber schon überraschend schnell schwanger geworden, weil eigentlich war ich noch im Studium und ich wollte das schon noch fertig kriegen. Ja, und dann war ich aber schon schwanger. Und tatsächlich direkt am Anfang der Schwangerschaft haben wir erfahren, das war die 15. Schwangerschaftswoche, da haben wir erfahren, es sind Auffälligkeiten da. Der Arzt hat sehr, sehr lange Ultraschall gemacht.
Ach.
Erstmal habe ich mir gar nichts gedacht und ich dachte, naja, ich sehe jetzt halt lange mein Kind auf dem Bildschirm, ist okay. Und irgendwie kamen doch immer wieder Gedanken, boah, irgendwas scheint wahrscheinlich nicht in Ordnung zu sein. Und das hat echt lang gedauert und irgendwann sagte er, Frau Nachtigall, ich habe da etwas entdeckt. Wir sollten nochmal am besten in den anderen Raum gehen, da habe ich bessere Geräte, da gucken wir nochmal.
Warst du allein oder mit Mann?
Nee, ich war allein.
15. Woche.
Genau. Ja, also immer wenn ich gearbeitet habe, hatte mein Mann frei und andersrum. Mhm. Deshalb gingen die Termine eigentlich gar nicht, dass wir die zusammen wahrnehmen konnten. Deshalb war ich alleine. Ich war gerade im Praxissemester und hatte dann immer Spätschicht sozusagen.
Fiel dir in diesem Moment dein Gebet ein?
Nee, da noch nicht. Mhm. Also genau.
War ja nur nichts, ne? Ja. Es war ja nur, wir brauchen ein besseres Gerät.
Genau. Und dann, klar, habe ich schon gedacht, was erwartet mich jetzt? Aber auch da hat er wieder sehr lange geschallt. Ja, und irgendwann sagte er, da sind Auffälligkeiten zum einen am Gehirn. und zum anderen hat ihr Kind eine ganz dicke Nackenfalte. Und wir haben beim Termin vorher, hat er mich noch gefragt, wollen wir so eine Nackenfaltenmessung machen? Das könnte auf Trisomien hinweisen und so weiter. Und das habe ich mit meinem Mann abgesprochen oder durchgesprochen und wir haben gesagt, nee, sowas machen wir nicht. Wir nehmen auf jeden Fall jedes Kind, das kommt, so wie es ist.
Ganz kurz, ich weiß es wirklich nicht und vielleicht mit mir auch noch, der eine oder andere auch nicht. Dicke Nackenfalte, ist das ein Hinweis auf Trisomie?
Genau, es ist, also man spricht von einem Softmarker, also es kann ein Hinweis sein und oft ist es einer, aber manchmal ist es das auch nicht, ne? Und das gibt den Ärzten nur so einen Hinweis, aber trotzdem ist dann noch lange nach keine Bestätigung.
Okay.
Genau. Und das hieß dann jetzt, okay, aber die ist richtig, richtig dick. Also die ist schon auffällig bei, ich weiß nicht wie viel Millimeter und die war wirklich immens dick. Und dann hat der Arzt noch seine Kollegin dazu geholt und das war so eine Gemeinschaftspraxis und die saßen dann tatsächlich eine Stunde lang zu zweit bei mir, haben geschallt, haben erstmal die ganze Zeit medizinische Fachbegriffe um sich geworfen, ich habe nichts verstanden. Und irgendwann am Ende legten die das zur Seite und die Arzthelferinnen kamen schon die ganze Zeit in den Raum und meinten, die Praxis platzt aus allen Nähten, sie müssen mal weitermachen. Und die haben immer gesagt, nein, das jetzt hat Priorität und haben die immer wieder rausgeschickt.
Das dient ja auch nicht der Beruhigung.
Ja. Und ja, dann sagten die irgendwann, es sind sehr, sehr starke Auffälligkeiten vorhanden und haben dann gesagt, also das sieht sehr nach einer Schwerbehinderung aus und sie könnten aber auch die Schwangerschaft abbrechen. Und da habe ich sofort gesagt, das kommt nicht in Frage. Dann haben die mir so ein paar Sachen gesagt, was man jetzt machen könnte, wie man vorgehen könnte und so weiter. Dann haben aber den Vorschlag gemacht, lass uns nächste Woche noch einen Termin machen. Dann kommen sie nochmal und wir gucken, vielleicht ist da ja alles wieder gut. Was die schon sehr unwahrscheinlich fanden. Ne?
So, jetzt liegst du da oder sitzt da. Was lief da ab in dir?
Die Welt bricht zusammen.
Und du warst allein?
Mhm. Genau, also ich bin nicht nah am Wasser gebaut, ich weine nicht ganz so schnell. Ich schlucke immer alles und behalte das mehr so für mich. Und weinen tue ich meistens erst, wenn ich alleine bin.
Mhm.
Und dann haben die Ärzte mich entlassen, haben noch gefragt, können wir sie so gehen lassen? Ja klar, was sollen wir denn sonst machen? Also ja, dann bin ich nach Hause. Ich habe dann bei der Arbeit angerufen und meinte, heute werde ich es nicht schaffen zu kommen. Ich habe gerade eine schwere Nachricht erhalten und die meinten, kein Problem. Ja, dann bin ich nach Hause und mein Mann wusste ja, dass ich einen Termin habe und schrieb mir dann, ist alles gut. Genau, ist alles gut. Und ich bin dummerweise auf die Nachricht gegangen, sodass er gesehen hat, ich habe sie gelesen. Ich habe aber nicht geantwortet, weil ich wusste, er ist noch in der Schule, er hat noch Unterricht. Und ich kann ihm das jetzt so nicht erklären. Ne?
Mhm.
Ja, und dadurch, dass er aber gesehen hat, da sind zwei Haken.
Zwei blaue.
Ja, rief er dann im Unterricht tatsächlich an und meinte, was ist los? Warum liest du die Nachricht und antwortest nicht? Und dann wollte ich es eigentlich immer noch nicht sagen. Und er meinte, komm, sag jetzt. Und dann habe ich gesagt, es sind Auffälligkeiten gefunden worden und das sieht echt nicht gut aus.
Und du hast immer noch nicht geweint?
Mm-mm. Nee.
Das war ja dann richtig maschinell einfach abgespult und funktioniert.
Und dann, als ich in der Wohnung allein war, dann habe ich geweint.
Mhm.
Ja. Ja, und dann kam er, ich glaube, er hat noch eine Unterrichtsstunde. Ich glaube, es war nur noch Hausaufgabenbetreuung oder so. Er war noch im Ref. Und dann kam er nach Hause und dann saßen wir zu zweit im Bett und haben geweint. Das war dann echt, und ich weiß noch, ab dem Tag hat es sich so angefühlt wie so ein Kloß im Hals, der so ganz dick war und so feststeckte. Und das hat sich danach ganz lange gezogen. Das hat fast monatelang gedauert, dieser Kloß, den ich wirklich gespürt habe, der so, sehr schwer war. Das war wie so, ja, einfach so eine Last, ne?
Mhm.
Die wir sehr empfunden haben. Ja, und dann mussten wir von Termin zu Termin und es wurde wirklich, also eigentlich sollten wir jetzt erstmal eine Woche später wiederkommen und gucken, ob da ein Wunder in der Zeit passiert ist. Wir haben dann auch schon direkt bei der Familie Bescheid gesagt. Und die haben sofort gesagt, wir beten. Die haben sich dann, das haben wir gar nicht erst sofort mitbekommen, die haben sich dann sogar getroffen. Seine Familie und meine Familie haben sich zusammen getroffen und haben zusammen gefastet und gebetet für uns. Ja, und eine Woche später kamen wir zum Termin, dann zu zweit.
Dann zu zweit.
Genau, und dann hat der Arzt eigentlich alles nochmal bestätigt und hat gesagt, es hat sich nichts verbessert, es sieht noch genauso aus wie vorher. Und dann mussten wir halt so ein bisschen entscheiden. Dann haben die gesagt, wir könnten entweder so eine Probe vom Mutterkuchen nehmen, um dann nach der Genetik zu gucken, was das Kind hat. Oder wir könnten ab der 16. Woche ungefähr eine Fruchtwasseruntersuchung machen. Und dann mussten wir halt so ein bisschen erstmal für uns überlegen und haben uns erstmal gegen eine Fruchtwasseruntersuchung entschieden. Dachten, das macht ja eigentlich keinen Unterschied.
Du bist ja auch völlig überfordert in dem Moment, ne?
Ja.
Was sollst du denn machen?
Ja.
Du hast ja den Kloß immer noch im Hals.
Ja, genau. Ja. Und dann haben wir halt irgendwann überlegt, der Arzt meinte, wenn wir aber eine Fruchtwasseruntersuchung machen, auch wenn es keinen Unterschied für sie macht und sie behalten auf jeden Fall das Baby, dann könnte man aber, wenn man weiß, was es für eine Trisomie ist, könnte man so ein bisschen mehr sagen, was die Symptome angeht, was die Lebenserwartung angeht und so weiter. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, diese Unsicherheit, was kommt denn? Was wird denn? Das hat uns total fertig gemacht und wir haben gedacht, vielleicht ist es doch hilfreich, ungefähr zu wissen, was auf uns zukommt, ne? Um sich einfach vorzubereiten. Und dann, genau, haben wir dann doch die Fruchtwasseruntersuchung gemacht, vor Weihnachten, einen Tag vor Weihnachten.
Einen Tag vor Weihnachten?
Mhm. Und haben dann gesagt, okay, in diesem Jahr brauchen wir aber noch nicht das Ergebnis, also gerne dann erst im nächsten Jahr. Und dann am 2. Januar kam dann der Anruf vom Frauenarzt und meinte, die Ergebnisse sind da. Und ich hörte es schon an der Stimme, dass es nicht gut ist. Und dann meinte der Frau noch dicker, es ist für mich so unbefriedigend, Ihnen diese Antwort jetzt zu geben. Aber es ist eine Trisomie 14 und das ist so selten, ich kann Ihnen so gut wie gar nichts dazu sagen. Ja, und dann standen wir wieder vor so vielen Fragezeichen und das hat uns gar nicht weitergeholfen. Ne? Genau. Mit der Fruchtwasseruntersuchung wussten wir dann auch, es wird ein Junge. Genau, aber sehr viel mehr tatsächlich nicht. Also Trisomie 14, es wird manchmal Gewebeproben untersucht von Fehlgeburten und da kam wohl manchmal Trisomie 14 raus. Also heißt es eher, dass ja, Kinder mit einer Trisomie 14 in der Schwangerschaft schon versterben und es gar nicht erst bis zur Geburt schaffen. Und es gibt wohl nur ganz, ganz wenig Fälle, die wirklich lebend geboren sind, mit einer Trisomie 14.
Man weiß eigentlich, das Kind wird nie leben, oder?
Ja, also das wussten wir trotzdem nicht sofort. Auch wenn wir wussten, es gibt ganz, ganz wenig Fälle, wussten wir trotzdem nicht, wie er zur Welt kommen wird. Ne?
Ja.
Und deshalb sagte unser Arzt dann irgendwann, er meinte, am Herzen wären auch sehr viele Auffälligkeiten. Und er hat uns dann in die Herzklinik nach Bad Oeynhausen geschickt. Die Herzklinik kommt später auch nochmal vor, um nochmal einen Ultraschall zu machen. Da wären Spezialisten und die könnten besser zu seinem Herzen sagen, was da genau ist. Und diesen Termin haben wir wahrgenommen und tatsächlich war das der Termin, wo wir erst Klarheit bekommen haben, was ihn angeht, weil er hat dann geguckt und hat gesehen, dass das Herz extrem fehlgebildet ist. Ich weiß noch, dass er, ich glaube, sein erster Satz war, tja, da scheint die Trisomie 14 im Körper ihres Sohnes sehr viel Unfug angerichtet zu haben.
Danke fürs Gespräch.
Ja, also wir wussten halt, dass, also es scheint da alles kreuz und quer zu sein. Und so wie er es dann erklärt hat, war es tatsächlich auch so. Ne? Also,
lass uns mal kurz vor den Fakten eine Schippe tiefer gehen zu den Emotionen.
Oh, das war super schwer.
Ihr seid da wahrscheinlich immer zusammen ab sofort. Mhm. Das kannst du allein gar nicht tragen. Mhm. Und dann hört man so ein Satz. Oder die Trisomie 14 ist aber ganz schön unfug. Danke fürs Gespräch, Herr Doktor. Ja. Aber das macht ja was mit deinen, das macht ja was mit den Emotionen und dem Glauben.
Mhm. Ja, total. Ja. Also ich habe tatsächlich, also im Jahr 2013 bin ich ja schwanger geworden. Und in dem Jahr habe ich im Frühjahr zum allerersten Mal von meiner kleinen Cousine gehört. Sie hat irgendwie erzählt, ja, in unserer Gemeinde ist eine Frau und die kriegt ein Kind mit einer Trisomie 18. Und da weiß man, dass die Lebenserwartung unter einem Jahr liegt. Und dann meinte sie, boah, wir wissen alle nicht, wie wir mit dieser Frau umgehen sollen, weil wir wollen einerseits ihr unser Beileid irgendwie ausdrücken und andererseits wissen wir, wie schmerzhaft das für sie ist und wir wissen gar nicht, wie wir auf sie zugehen sollen. Und ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, das höre ich zum ersten Mal so etwas, dass man so eine Diagnose in der Schwangerschaft kriegt. Und ich dachte, das wäre das Schlimmste auf Erden, was mir passieren könnte, wenn ich in der Schwangerschaft weiß, ich muss Abschied von meinem Kind nehmen, sobald es geboren wird. Ja, und dann traf das noch im gleichen Jahr auf uns zu. Ne? Also 2013 bin ich dann schwanger geworden und dann kam peu à peu die diese Sicherheiten. Und in der Herzklinik hat er uns dann gesagt, so fehlgebildet wie das Herz ist, so wird er definitiv nicht lange überleben. Zusätzlich hat er noch eine Zwerchfellhernie. Das heißt, und die war so groß, dass der ganze Darm komplett in den Oberbrustbereich gerutscht ist und da auf alles gedrückt hat, das Herz verdrängt hat, auf die Lunge gedrückt hat und so weiter. Und das Herz war, also das habe ich schon alles gar nicht mehr behalten, das ist jetzt halt auch schon 11 Jahre her. Da war ganz, ganz viel was, da war ein Loch, da war eine Kammer irgendwie nicht richtig angeschlossen an die Lunge und sowas alles, da war ganz, ganz viel.
Juliana, da zerbricht man doch. Ja. Man denkt ja, das ist ja unser Kind.
Mhm. Ja, und trotzdem hatten wir dann die Gewissheit, so wir werden Abschied nehmen.
Ja.
Und irgendwie konnten wir das mehr greifen, als wir wissen nicht, was mit unserem Kind ist, wie er auf die Welt kommt und so weiter. Also da hatten wir dann immerhin die Gewissheit, so wir wissen, er wird von uns gehen. Und ab dann haben wir gesagt, wir werden uns versuchen, darauf vorzubereiten, obwohl wir da zu naiv für waren. Ne? Also wir hatten keine Ahnung, wie bereitet man sich auf sowas vor.
Ja, das ist nicht nur negativ. Ja, sondern man stolpert rein in so eine Situation.
Man hat dann auch keine andere Wahl, ne? Also uns wurde dann ganz oft gesagt, so ihr seid so stark. Und wir haben gedacht, wir fühlen uns überhaupt nicht stark, aber wir haben auch keine andere Wahl, als jetzt in dieser Situation zu sein. Ne? Ja, und ab dann hieß es so, jetzt wissen wir, wenn unser Kind auf die Welt kommt, dann wird er nicht leben. Obwohl der Spezialist in der Herzklinik noch meinte, man könnte anfangen mit OPs. Aber er wird trotzdem nicht lange leben, auch wenn man anfängt. Eventuell schafft man es, das Leben ein bisschen zu verlängern, aber nicht viel. Und eigentlich wird das Risiko immer bei den OPs höher sein, dass er während einer OP dann versterben wird. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wollen wir das eigentlich gerne von Anfang an so kommunizieren, dass man ihn uns nicht wegnimmt und anfängt zu operieren, sondern dass wir ihn nach der Geburt direkt kriegen, ihn halten dürfen und dass er bei uns dann, ja, gehen darf. Ja, und dann kam tatsächlich irgendwann der Tag der Geburt. Das war der 8. Mai.
Woche warst du denn?
Das war tatsächlich genau der Termin, weil die haben einen Tag vor dem Termin haben sie mich eingeleitet. Die meinten, sie müssen das psychisch nicht aushalten, ihn noch zu übertragen. Es wird ja nicht leichter.
Mhm.
Die Einleitung war dann im Nachhinein, glaube ich, doch nicht so eine gute Entscheidung, weil es war dann eine sehr schwere Geburt.
Ja,
aber ich durfte ihn natürlich entbinden. Das war mein Wunsch, nicht irgendwie einen Kaiserschnitt oder so. Und die Hebamme war richtig, richtig gut, die mich da durchbegleitet hat. Und mich und mein Mann. Und sie hat dann auch zu mir gesagt, während der Geburt, wir werden das, jetzt muss ich kurz überlegen, heißt das CT oder CTG? Ich glaube CT, dass die Herztöne auch misst. Dann hat sie gesagt, während der Geburt werden wir das abstellen, damit wir die Herztöne nicht hören und damit, falls er während der Geburt verstirbt und sein Herz aufhört zu schlagen, damit ich das nicht auch noch höre, dass er gerade verstorben ist. Ne? Und deshalb hat sie dann gesagt, wir stellen das aus und so wie er kommt, so kommt er dann. Ne? Und er ist lebend auf die Welt gekommen und das war ja im Nachhinein nochmal richtig, richtig gut für mich und meinen Mann, weil er hat eine halbe Stunde lang gelebt und ich habe ihn direkt so auf die Brust bekommen und er hat uns tatsächlich angeguckt mit großen Augen, war total ruhig, aber hat geatmet und dann haben wir ihm beide so unsere Finger in die Hand gelegt und er hat sie richtig fest zu, also gehalten und das war so, so heilsam für das alles, auch wenn wir wussten, es ist so schwer alles drumherum und trotzdem war es so gut, diese halbe Stunde gehabt zu haben, weil wir waren kurz Familie, ne? Ja.
Ach.
Und nach einer halben Stunde wurde die Atmung immer langsamer, aber wir haben es gar nicht so sehr gemerkt. Die Hebamme hat dann Licht angemacht, weil sie noch ein Foto machen wollte. Und beim Licht anmachen hat er die Augen zugemacht und dann hat er sie nicht mehr geöffnet. Und dann ist er eigentlich friedlich eingeschlafen. Also nach einer halben Stunde haben wir es gar nicht sofort gemerkt, dass er nicht mehr atmet. Ja. Und dann fing eigentlich der Prozess der Trauer so richtig an. Wir dachten irgendwie in der Schwangerschaft so, es ist so kaum auszuhalten zu wissen, noch ist er da, im Bauch geht es ihm gut, er wird von mir versorgt. Und wenn er da ist, dann wird er nicht mehr versorgt und dann schafft das sein Körper nicht. Ja, aber dann kam doch noch das ganze Schwere. Also die Trauer war so, so schwer. Ich hatte manchmal so das Bild, dass Trauer so ein bisschen ist wie Regenwolken, die sich so vor die Sonne schieben. Und die Sonne ist eigentlich Gott, er ist immer da und auch in der Trauer. Aber es lässt ihn uns kaum spüren, ne? Also wir haben immer wieder gemerkt, so dieser Schmerz fühlt sich so schlimm an. Und wir wollen am liebsten von Gott irgendwie getröstet werden, aber es fühlt sich nicht danach an, ne? Mhm. Und ich habe dann angefangen, auch sehr daran zu zweifeln, was bewirkt denn mein Gebet so bei Gott? Also früher hat es mir immer Sicherheit gegeben zu wissen, ich weiß, Gott hört zu. Und auf einmal war da so eine Unsicherheit da. Ich habe gedacht, naja, wenn Gott alles nach seinem Willen entscheidet, dann ist ja eigentlich egal, was ich bete. Also ob ich ihm jetzt meine Wünsche sage oder nicht, er wird es nach seinem Willen entscheiden. Und da habe ich dann angefangen, sehr mit zu hadern und habe, ja, immer wieder Zweifel gehabt, so soll ich jetzt noch für Sachen beten? Letztendlich entscheidet Gott ja doch, weil er souverän ist. Ja, und dieser Prozess hat lange gedauert. Also ich habe eigentlich erst Jahre später immer mehr gemerkt, und doch will Gott, dass wir mit ihm reden und ihn eigentlich mit reinnehmen in unseren Schmerz und sagen,
Gott. Wodurch kam diese Veränderung?
Zum einen durch die Geburt von unserem Len dann anschließend, aber auch nach unserem zweiten Verlust, der noch kommt, da bin ich dann in die Seelsorge gegangen und da habe ich dann gemerkt, dass ich einfach auch von meinem Denken viel aufarbeiten muss und mein Gottesbild einfach nochmal neu sortieren muss.
Ich kenne deine Geschichte nicht und ich höre schon, das ist ein zweiter Verlust. Mhm. Ihr wart jetzt in der Trauerarbeit und habt vielleicht auch gedacht, wir verabschieden uns schon, während er noch im Mutterleib ist und so, aber das ist eben anders, weil ihr wart Familie.
Und danach war es egal, wo wir hinkamen, dieser Verlust war so spürbar, ja, weil man fühlte sich wirklich unvollständig. Man ist irgendwo hingekommen, davor war ich dann immer mit sichtbarem Bauch und jetzt war der Bauch weg und wir hatten nicht kein Kind im Arm, ne? Und das war so spürbar. Ich weiß immer, das hat sich so schlimm angefühlt, irgendwo hinzukommen ohne unser Kind, immer wieder neu. Und wir wussten, wir sind in der Zeit Eltern geworden, aber unser Kind ist nicht bei uns. Das haben wir dann beerdigt. Und ja, das war immer wieder sehr spürbar. Und ich habe auch gemerkt, dass es fiel den Leuten auch total schwer, damit umzugehen, ne? Also die sind uns dann so ein bisschen aus dem Weg gegangen, weil sie Angst hatten, irgendwie auf uns zuzugehen. Und
was
so
sage ich dieser Familie, die doch keine ist? Wie gehe ich damit um? Wie spreche ich sie an? Und der hat es doch, oder euch hat es doch verletzt auch, oder?
Ja.
Nicht beachtet oder umgangen zu werden.
Obwohl ich es auch ein bisschen verstehen kann, weil ich denke, wenn ich das nie erlebt habe, dann werde ich ja auch nicht wissen, was tut denen denn gut? Was wollen die denn? Wollen die auf das Kind angesprochen werden oder wollen die das verdrängen, weil es so schmerzhaft ist? Und wir haben immer wieder gesagt, es ist nicht schmerzhaft, darauf angesprochen zu werden, weil der Schmerz ist so oder so da. Aber dadurch so zu tun, als ob er nie da gewesen ist, das ist schmerzhafter, weil er war nun mal da, ne? Aber es haben ihn halt auch wirklich wenige gesehen. Also lebend hat ihn ja keiner gesehen, ne? Mhm. Und ich glaube, das ist auch so schwer für die Leute, wenn der Mensch nie gesehen wurde und er hat kaum gelebt und war wieder weg. Das macht es, glaube ich, besonders auch schwer.
Und dann hattet ihr eine weitere Schwangerschaft?
Dann hatten wir erstmal ganz großen Kinderwunsch, aber Trauer und Kinderwunsch ist nicht gut zu vereinen. Es hat dann einfach nicht so schnell geklappt. Wir haben dann, ja, nach 1,5 Jahren hat es dann doch geklappt. Und da waren wir, ach nee, ich muss noch mal was dazu sagen. Nach dieser Schwangerschaft hat uns der Frauenarzt noch gesagt, sie sollten sich am besten einmal genetisch testen lassen, weil es könnte sein, dass einer von ihnen Träger ist. Und wenn einer von ihnen Träger ist, wird jede weitere Schwangerschaft das Risiko von 50% haben, dass sie wieder ein Kind mit einer Trisomie 14 kriegen. Und wir haben uns dann testen lassen und da kam aber, ihr seid genetisch gesund, ihr könnt gesunde Kinder kriegen. Ja. Genau, da waren wir sehr dankbar für. Und haben dann die ganze Zeit gehofft, dass wir noch mit einer Schwangerschaft beschenkt werden. Und dann, war es 2016, da bin ich dann schwanger geworden. Und das hat Oh, das hat wieder so gut getan, weil davor die Zeit, das war einfach nur, ja, man konnte kaum lächeln und so, es war alles schwer. Es war alles mit einer Last und dann war es so, ja, das Leben fängt wieder so ein bisschen an. Und das heißt tatsächlich, es gibt den Ausdruck von einem Regenbogenbaby. So nennt man die Kinder, die nach einem Verlust geboren werden, weil es der Ausdruck dafür sein soll, dass die Wolken, die Regenwolken sich lichten, die Sonne kommt und ein Regenbogen erscheint.
Gab es denn auch einen Regenbogen-Gottesbeziehung wieder? Oder?
Ja, auch das. Also ich weiß.
Weil da waren ja auch noch Wolken davor, gell?
Ja, und ich weiß auch, dass ich bei Samuel, also in dem Jahr, wo wir Samuel, habe ich überhaupt Samuel gesagt? Wir haben ihn Samuel genannt, unseren ersten Sohn. Genau, und in dem Jahr, wo wir Samuel bekommen haben und auch wieder beerdigt haben, in dem Jahr sind in unserem Freundeskreis alle Eltern geworden zum ersten Mal. Und ich weiß auch, dass sich das, oh, das hat sich auch wie so eine Last angefühlt, weil wir dachten so, alle werden doch beschenkt und wir irgendwie nicht. Und wir haben tatsächlich so ein bisschen fälschlicherweise gedacht, so Gott, bestrafst du uns für etwas? Wir haben doch nichts Schlimmes verbrochen. Ne?
Juliana, da gehen doch die Gedanken in alle Richtungen.
Ja.
Man möchte irgendwo.
Ja, aber es ist eigentlich so ein bisschen Werksgerechtigkeit, ne? So, wir tun ja nichts Schlechtes, wir sind ja eigentlich ganz gute Christen und also folgen dir treu nach. Ja. Also dürfen wir das, sollten wir das doch auch dürfen, ne? So ja. Wie es andere dürfen, ne? Aber ja, und als wir dann unseren Len bekommen haben, ich weiß, dass wir kamen aus dem Krankenhaus und ich habe ihn morgens früh so gehalten. Ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite Morgen war, als wir bei uns im Schlafzimmer aufgewacht sind. Und ich habe ihn gehalten und ich weiß, was für eine unglaubliche Dankbarkeit mein Herz überkam. Und ich einfach nur gedacht habe, das ist so unverdient, dieses Geschenk. Das ist einfach nur Gnade. Also womit habe ich denn verdient, ein gesundes Kind zu kriegen? Damit stelle ich mich ja gerecht dar, als hätte ich es verdient. Ne? Aber das ist überhaupt nicht so. Es ist so ein unverdientes Geschenk. Und ich bin voller Fehler, unvollkommen. Und trotzdem lässt Gott mir so eine Gnade zuteil werden. Und das war, also das hat meine Beziehung zu Gott wieder sehr hergestellt und ich habe gemerkt, so ich habe einfach wirklich falsch gedacht. Ne? Mhm. Es war nicht okay von mir, dass ich gedacht habe, so warum habe ich das denn nicht verdient, wenn alle anderen scheinbar auch gesunde Kinder kriegen. Ne? Und in meinem Umfeld gab es das bis dahin überhaupt nicht, dass jemand irgendwie sein Kind verloren hat oder es schwer krank auf die Welt kam. Damit haben wir uns auch immer alleine gefühlt. Ne? Also danach sieht man auch gefühlt nur noch schwangere Frauen oder Frauen mit einem Kinderwagen und man denkt so, die ganze Welt hat Kinder bekommen, nur wir nicht.
Nur ihr nicht.
Genau, aber dann war unser Len da und das hat wieder sehr viel Heilung gebracht. Also er war kein Ersatz dafür, also für unseren Samuel war er kein Ersatz und trotzdem war es so wohltuend zu wissen, so jetzt sind wir sichtbar Eltern geworden, ne? Jetzt können wir ihn mitnehmen und er macht sichtbar, dass wir Mama und Papa sind, ne?
Ich finde es so wichtig, dass du das sagst, ne? Weil das ist ein Argument. Mhm. Ne? Wir waren Eltern und haben nichts. Mhm. Wir schieben nicht den Kinderwagen.
Ja.
Wir ziehen nicht ein Bobbycar hinter uns her.
Ja.
Obwohl man den ganzen Prozess durchlaufen hat, diese ganzen 9 Monate.
Ja.
Und jetzt war es anders.
Ja, und jetzt war es endlich anders. Ja. Und das war sehr, sehr schön, wirklich. Also, ich weiß auch, dass ich nach Samuel auch die Eltern so ein bisschen um die negativen Sachen beneidet habe. So, die haben schlaflose Nächte, wir nicht. Wir hätten sie gerne. Und jetzt hatten wir sie. Aber es war okay. Ja, also klar, zwischendurch, natürlich ist das auch mal anstrengend, ne? Und es ist nicht immer alles nur schön. Aber trotzdem waren wir so, so dankbar, wirklich. Und genau, und in der dann wollten wir natürlich auch ein Geschwisterchen für ihn. Er war dann schon größer. Und dann in der Schwangerschaft darauf haben wir uns eigentlich noch weniger Sorgen gemacht, weil bei Len in der Schwangerschaft war es schon immer wieder mal, ist da was beim Ultraschall? Und der Arzt war aber richtig, richtig gut. Der hat auch immer wieder gesagt, Frau Nachtigall, ich kenne Ihre Vorgeschichte. Sie dürfen, wenn Sie Ängste haben, kommen Sie von mir aus in der Woche 2-mal und wir machen immer wieder Ultraschall, damit Sie ruhig schlafen können. Ne? Das war richtig, also sehr, sehr sensibel, ne? Genau, und in der Schwangerschaft darauf haben wir uns eigentlich noch weniger Gedanken gemacht.
Ich danke euch, dass ihr den ganzen Film angeschaut habt und es ist nur Teil 1. Teil 2 heißt Unser erster Abschied, heißt dieser Film. Der nächste Film heißt Unser zweiter Abschied. Und trotzdem, Ich bleibe dabei. Es ist ein Film, dieser und auch Teil 2, voller Hoffnung. Bis in 2 Wochen. Werdet oder bleibt zuversichtlich und macht's gut und tschüss.